Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und neben mir ist Kim.
Hallo.
Und wir haben auch heute einen Gast da, den werden wir aber nicht wie immer vorstellen, sondern wir starten direkt mit einer kleinen Schnellfragerunde. Das kennt ihr schon aus anderen Podcasts, aber heute starten wir mal damit. Kim, du darfst die erste Frage an unseren Gast stellen.
Mein Name ist
Hans-Peter Ackermann.
Hallo Hans-Peter, schön, dass du da bist und hallo, du bist heute hier. Warum bist du heute hier?
Ich bin hier, weil ich als Ortsvorsteher für Güls kandidiere. Und diese Kandidatur hat schon jetzt einige Wellen geschlagen in Güls, weil unser Ortsvorsteher zurückgetreten ist, außerhalb der Periode. Und das erfordert, weil es ein direktes Mandat ist, eine Neuwahl.
Dann mal eine ganz andere Frage, Bier oder Wein?
Bier.
Ich bin politisch
seit langen, langen, langen Jahren schon der Grünen Partei sehr verbunden. Bin seit 82 Mitglied und seit 20 Jahren im Stadtrat für die Grünen in Koblenz und im Ortsbeirat schon gefühlte 45 Jahre, keine Ahnung.
So alt bist du doch noch gar nicht.
Länger. Knapp.
Das Highlight meiner politischen Laufbahn war bisher?
Ja, das Highlight kann man schon sagen, das war die Oberbürgermeisterkandidatur vor 2,5 Jahren sowas. Gegen Langner und gegen Flöck war das schon ein spannendes und eine tolle Erfahrung. Es war einfach so witzig, dass man mit drei Leuten immer wieder vor Podien sitzt und im Prinzip immer wieder die gleichen Fragen behandelt, sodass ich zum Schluss immer gesagt habe, wir könnten eigentlich mal die Plätze tauschen, damit wir mal andere Bewegungen da reinkriegen.
Kneipe oder Club?
Kneipe, ganz klar.
Jetzt musst du begründen, warum das so klar ist für dich.
Ja, weil ich seit 36 Jahren in der Kneipe als Geschäftsführer arbeite und das ist einfach mein Lebenselixier. Kneipe ist das Ding auch im Dorf, in der Stadt weiß ich noch nicht, weil ich komme so selten nach Koblenz, ich bin halt meistens in Güls.
Dann Güls ist?
Ja, Güls ist für mich halt Heimat, mein Geburtsort und meistens auch mein Aufenthaltsort gewesen und Güls ist halt ein Stück von mir.
Du hast eben schon gesagt, Dorf oder Stadt?
Dorf, ganz klar. Ich bin dort groß geworden und Koblenz habe ich, glaube ich, erst später entdeckt, als ich so 30 wurde. Die Stadt hat mir früher eher Angst gemacht als Jugendliche oder als Kind, weil da immer so viele, weiß ich nicht, so merkwürdig junge Leute unterwegs waren, die immer so Randale drauf waren. Das war immer sehr, sehr beängstigend für mich. Also ich kann mich erinnern an einen Schwimmbadbesuch im Oberwert. Da hatte ich dann wirklich Angst gehabt, weil immer um dich rum alle waren so irgendwie aggressiv.
Das passiert in Güls nicht.
Nein, das ist ganz angenehm.
Ich gehe mal davon aus, das ist dein erster Podcast, dann Podcasten ist für mich.
Das ist der erste Podcast für mich und es ist spannend. Ich bin gespannt, was noch auf mich zukommt.
Wir werden sehen. Das war jetzt die erste Fragerunde, um dich so ein bisschen vorzustellen. Wir werden am Ende der Folge nochmal eine machen. Da wird dann natürlich ein bisschen inhaltlich tiefer und ausführlicher das Ganze stattfinden. Kommen wir erstmal zu dir, Hans-Peter. Wir wollen dich so ein bisschen vorstellen als Person. Viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen dich vielleicht gar nicht oder wissen gar nicht so viel über dich, obwohl sie vielleicht ja schon mal bei dir ein Bierchen getrunken haben in der Kneipe. Erzähl uns doch erstmal, wie ist dein Bezug zu Güls? Du hast gerade eben schon gesagt, du bist da geboren. Wie ist deine Familiengeschichte mit Güls verbunden?
Ja, ich bin halt in einem Gasthaus geboren, was seit 1874 von unserer Familie da bewirtschaftet wird. Und dominiert haben eigentlich immer die Frauen. Angefangen hat also meine Urgroßmutter, die hat das Patent bekommen, Alkohol zu verkaufen vom Kaiser. Und der Urgroßopa, der ist mit Schiffen nach Köln gefahren und hat da immer landwirtschaftliche Produkte verbracht und wieder zurückgebracht, andere Dinge. Und dann wurde abgerechnet und das war so die Geburtsstunde dieser Gaststätte. Und Gaststätte ist für mich ja Synonym wie Kneipe. Kneipe war für meinen Vater immer ein ganz fürchterlicher Begriff, das konnte er nicht hören, er war immer Gastwirt, aber kein Kneipier. Ich fühle mich eher als Kneipier. Und mein Opa, der hat dann 1900 die Gaststätte übernommen von der Urgroßmutter, weil der Urgroßopa im Rhein ertrunken ist. 1900 in Köln am Rhein. Und der hat dann die Gaststätte geführt bis 1954. Dann hat mein Vater übernommen und der hat bis ungefähr 1970 gemacht. Und ich bin seit 84 am Werkeln und versuche, dort mein Bestes zu geben.
Und das gibst du. Ich kann mich jeder regelmäßig davon überzeugen, wie der Hans-Peter dann auf seiner Bank bis nachts irgendwann um 2 oder 3 liegt, bis wir rausgeschmissen werden aus der Kneipe. Also immer noch schön, dass es die Kneipe in Gülz gibt.
Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du ja schon gesagt, was du beruflich machst. Aber wie kommt man denn von der Kneipe zur Politik?
Ja, das ist auch so ein merkwürdiger Weg. Also ich war in der Lehre in Düsseldorf. Da habe ich Hotel- und Gaststättenkaufmann gelernt. Und danach habe ich dann den zweiten Bildungsweg gemacht bis zum Fachabitur, also ja, Fachabitur, und dann habe ich studiert Betriebswirtschaft und habe dann einige Jahre auch als Betriebswirt gearbeitet und kam dann irgendwie auf die Idee, weil wir Probleme mit unseren Pächtern hatten, dass ich selbst übernehmen möchte. Und dabei kommt mir dann das betriebswirtschaftliche Studium schon ganz gut zu passe, weil ich habe ja manchmal Betrieb und ich bin Wirt und das passt halt schon gut zusammen.
Und zur Politik bist du wie gekommen?
Achso, zur Politik, ja. Das ist, also ich war als Jugendlicher immer schon politisch interessiert, aber noch nie irgendwo konnte ich mich entscheiden für irgendwas. Ich kann mich erinnern, als ich nach Düsseldorf, ich war mit 14 in der Lehre, da hat dann immer der Marxistische Bund Westdeutschland, der hat vor dem Bahnhof gestanden und hat so Flugblätter verteilt, die habe ich dann immer gelesen. Da habe ich mir gedacht, ja, das der Weg ist. Und dann habe ich mich mit allen anderen Parteien auch so weit beschäftigt, habe aber doch ziemlich lange gebraucht. Also ich bin erst 80 nach dem Studium. Im Studium habe ich auch noch keine Politik gemacht, aber danach war dann irgendwie der Weg klar, weil ich habe ein Studium gemacht, in dem es darum ging, ich habe also Beschaffungsmarketing studiert. Und Beschaffungsmarketing, das ist zu der Zeit eben, was heute ganz wichtig ist, die Rohstofffrage für die Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen befindet sich auf zwei Märkten, im Absatzmarkt und im Beschaffungsmarkt. Und hier haben wir Instrumente entwickelt, um auf dem Beschaffungsmarkt langfristig die Unternehmensstrukturen zu sichern, damit man, was man heute, was selbstverständlich ist, für die Rohstoffe, Batterien oder so weiter, muss man langfristig denken und gucken, wie kann man das machen, damit das Unternehmen stabil arbeiten kann. Und aus dieser Frage, da haben wir uns dann öfter damit beschäftigt, mit Global 2000, diese Studien, die damals gemacht wurden. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, unser System kann so nicht weitermachen. Wir müssen einfach gucken, dass wir einfach in ein System kommen, das einfach die natürlichen Ressourcen schont und langfristige Perspektiven schafft. Und das schafft eben unser jetziges System nicht. Wir müssen da die ökologische Marktwirtschaft eben forcieren und besser umsetzen.
Wie bist du dann zu den Grünen gekommen?
Ja, der entscheidende Anschluss war eigentlich der Professor Heumer von Dietfurt. Der hat so eine Sendung gemacht, damals Querschnitt. Und der hat da drin also sehr imposant aufgeführt, dass die Rohstoffe auf der Welt, die meisten Rohstoffe, eigentlich nicht verloren gehen, sondern immer vorhanden gehen. Also wenn man Eisenerz, Kupfer oder diese Dinge spricht, die werden halt vergraben, dann kann man sie wieder ausgraben und kann wieder was anderes draus machen. Aber Energie war irgendwie das Schlüsselthema und ganz wichtig noch, Überbevölkerung. Und da hat er auch im Schluss gesagt, wenn wir es nicht schaffen, das zu begrenzen, dann nützt eben unser ganzes umweltpolitisches Tun nichts, wenn wir das Wachstum der Menschheit nicht auf ein vernünftiges Maß begrenzen können. Und das war eigentlich der hat dann Werbung für die Grünen gemacht und der hat mich dann da überzeugt.
Wie hat auch die politische Landschaft in Gülz ausgesehen damals? Es gab ja mit Sicherheit noch keine Ortsgruppe der Grünen in Gülz, wo du gesagt hast, oh, da schieße ich mich jetzt an.
Ich war jahrelang Einzelkämpfer dort. Ich bin also dann irgendwann mal in die Stadt gegangen und da war dann unser Kreisverband, der war auch auf der Hohenzollernstraße, aber ganz vorne. Und da war Detlef Knopp als Sprecher tätig. Und mit dem bin ich dann am ersten Abend schon mal Plättchen einwerfen. Wie sparen wir Wasser, wie sparen wir dies und jenes. Immer so kleine Faltblätter haben wir gehabt und haben die verteilt hier in der südlichen Vorstadt. War damals schon ein beliebtes Gebiet für die Grünen.
Bis heute, also hier war bis heute die besten Ergebnisse bei jeder Wahl.
Ja. Wahnsinn. Ja, und wie sieht deine bisherige politische Karriere aus? Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, aber du hast ja noch mehr gemacht.
Ja, gut, ich habe in der ersten Zeit, war ich eben überhaupt nicht aktiv, sondern bin einfach mal zur Sitzung gegangen und habe mal zugehört. Und dann irgendwann hat der Detlef mich dann auch ermuntert und hat gesagt, willst du nicht mehr für die Stadtratsliste kandidieren? Und da habe ich dann gesagt, okay, kann ich versuchen. Und dann hat er gesagt, aussichtsreicher Platz. Sag ich, Platz 10. Und dann habe ich Platz 10, glaube ich, bekommen. Und das war damals nicht aussichtsreich, weil dann kam man mit 4, glaube ich, rein. Und irgendwann bin ich dann Sprecher auch vom KV geworden. Und da musste ich die nächste Wahl organisieren. Und dabei bin ich dann, da bin ich dann mit Ambitionen angetreten und wollte wirklich auf Platz 4, weil der ja aussichtsreich war. Und habe dann also die größte Niederlage meiner politischen Karriere dort erlebt, weil alle vor mir, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, ohne Gegenkandidat, einstimmig fast gewählt. Und ich Platz 4, Gegenkandidatur. Ich glaube 3. Eine wurde dann bei 3 hat keiner die absolute Mehrheit gekriegt. Bei den 2 war es dann so, dass wir Stimmengleichheit hatten. 3 Wahlgänge lang. Beim 4. Wahlgang ist einer gegangen. War einer von mir.
Schade. Aber dann ist es ja trotzdem erfolgreich weitergegangen für dich.
Ja, es war dann so, dass einfach ich Platz 4 eben nicht erreicht habe und war dann auch sauer und habe gesagt, ich wurde auch vorher gefragt, ob ich nochmal kandidiere auf einem anderen Platz. Habe ich ja gesagt, dann musste ich ja dir einhalten und habe gesagt, okay, dann kandidiere auf Platz 10. Und war dann eben so, ja, das war dann damals so ein Gag, dass ich also, ich war immer gegen diese Kopfplakate, die ich jetzt dann überall auch von mir sehe. Und habe dann einen Frosch fotografiert und den dann als mein Kopfplakat verkauft. Und habe dann da gut Werbung gemacht und habe es so geschafft, dass ich auf Platz, ich glaube, 5 bin ich gelandet und bin dann für den Detlef Knopf, der ist Dezernent geworden, dann nachgerückt auf Platz 4 und war dann im Rat.
Ja, und dann ging ja eine Karriere im Rat aber auch steil bergauf oder in der Fraktion, besser gesagt.
Ja, das dümpelte so dahin, also 2, 3 Perioden und bei der 4. Periode war ich dann das erste Mal Fraktionsvorsitzender.
Und das war auch noch nicht das Ende, sondern bei der letzten Oberbürgermeisterwahl bist du sogar als Kandidat angetreten. Wie kam das denn dann?
Ja, das war auch eine witzige Angelegenheit, da haben wir ja beim
Uli Klemann, glaube
ich. Uli Klemann haben wir gesessen mit einem erlauchten Kreis, der gesucht hat. Ich war überhaupt nicht da drin. Also ich war Fraktionsvorsitzender, aber ich habe gesagt, das ist Unsinn, was soll man OBB-Kandidat stellen? Und dann haben die gesagt, nee, wir müssen das unbedingt machen, weil ja Bundestagswahl ist und sonst gehen wir unter. Das ist ja gleichzeitig Bundestagswahl und OBB-Wahlkampf. Wenn man dann keinen Kandidaten hat, dann taucht man nicht so auf in der Stadtpolitik. Ja, und dann war ich bei der 3. Sitzung, glaube ich, bin ich mitgegangen, weil ich nichts anderes zu tun hatte, habe ein Bier getrunken, habe zugehört und wie die fertig waren, habe ich gesagt, Mensch, wenn er keinen anderen findet, dann mache ich das. Und dann waren sie ganz begeistert und dann haben wir auch einen guten Wahlkampf gemacht.
Mit einem hervorragenden Ergebnis. War ja fast knapp, dass du in die Stichwahl gekommen bist.
Ja, 18,4.
Das ist nicht zu verachten, als Grüner vor allem.
Ja.
Ja, und in Gülz bist du aber auch schon lange politisch aktiv. Das ist dann unabhängig von der Stadtratfraktion, warst du im Ortsbeirat schon seit vielen, vielen Jahren. Wie hast du da so die Arbeit auch in der Grünen-Fraktion wahrgenommen und wie hat sich das entwickelt bis heute?
Ja, im Ortsbeirat ist es halt weniger politisch. Es geht also im Stadtrat, sage ich mal, ist die Politik auch nie so wichtig, wie die zum Beispiel auf Landes- oder auf Bundesebene ist. Es ist einfach mehr an Sachthemen orientiert. Und da ist es im Ortsbeirat ganz klar, geht immer um Sachthemen. Und ich sage immer, die meisten Entscheidungen, die in Ortsbeiräten gefällt werden, sind einstimmig. Weil es geht um die Bürger, es geht um Verbesserungen, die man in der Infrastruktur herkriegen kann, es geht um Verkehr, es geht um ganz alltägliche kleine Probleme. Da noch eine Mülltonne und da noch eine Lampe und der Friedhof muss doch mal ordentlich gemacht werden. Also das sind die tagtäglichen Probleme, die da angepackt werden müssen. Und ein Ortsbeirat ist dafür eben da, die Dinge auf den Punkt zu bringen und mit der Stadt dort dann zu verhandeln.
Wie lange bist du schon im Ortsbeirat?
Ich glaube 30 Jahre.
Wahnsinn.
Grob geschätzt.
Ja, jetzt sind aber wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen nicht ganz so tief im Kommunalrecht drin. Was ist denn überhaupt ein Ortsbeirat?
Und der Ortsbeirat ist verankert in Koblenz für die Kommunen, die Gemeinden, die eingemeindet wurden ab 1970. Die haben als Bonbon weil sie ihre Selbstständigkeit ja aufgeben, einen Ortsbeirat bekommen mit einem Ortsvorsteher, der damals noch vom Ortsbeirat gewählt wurde. Also es war damals keine Direktwahl. Mhm. Das mit der Direktwahl ist erst später gekommen. Und der Ortsbeirat soll eben die Stimmungen aus dem Ortsteil zur Stadtverwaltung, zum Stadtrat bringen und dass bessere Lösungen für die Bürger dort entstehen. Das ist teilweise ungerecht, weil eben auch Ortsteile wie Metternich zum Beispiel, die wurden früher eingemeindet und die haben keinen Ortsbeirat. Wir hatten auch schon mal einen Versuch gemacht, das auszuweiten oder abzuschaffen. Das war auch ist immer mal wieder so ein Thema. Ich bin da auch klar für eine Reform. Ich denke, man kann die Ortsbeiräte schlanker machen und würde dann für alle Ortsteile, wir haben ja 30 in Koblenz, einen Ortsversteher einführen. Das heißt, jemand, der sich im Ort auskennt, der dafür zuständig ist, die Dinge zu kanalisieren und mit der Stadtverwaltung zu besprechen.
Ja, jetzt hast du es ja schon gesagt. Nicht alle Stadtteile haben einen Ortsbeirat oder eine Ortsvorsteherin oder einen Ortsvorsteher. Aber wie viele haben es in Koblenz?
Ich glaube 6 oder 7.
Okay.
Nicht so viele, also 30 haben wir insgesamt Stadtteile und auf der anderen Seite Ahrenberg, Immendorf, Ast.
Ja. So rum irgendwie 7, 8 vielleicht, ja. Irgendwie sowas. Ja.
Ja, Rübenach.
Güls auf jeden Fall.
Genau.
Okay.
Wie ist das denn im Ortsbeirat in Güls? Du hast gesagt verschlanken, wie groß ist der in Güls?
Der Gülser Ortsbeirat hat 11 Mitglieder. Das liegt immer an der Einwohnerzahl, die die Ortsteile haben. Und wir haben so den größten, glaube ich. 11 ist das Maximale.
Und bestehend aus welchen Parteien?
Da sind jetzt SPD, CDU, Grüne und fertig.
Also die großen Parteien.
Die großen Parteien, ja.
Zählen wir uns inzwischen dazu. Voll recht.
Sehr gut. Da du ja jetzt schon so viel Erfahrung mitbringst im Ortsbeirat, welche Stärken bringst du denn mit als Ortsvorsteher dann?
Und ich denke, meine größte Stärke ist einfach das Hinhören und das Zusammenführen von Menschen. Das ist für mich als Kneipier auch immer schon wichtig gewesen. Ich bin sowieso keiner, der polarisiert, sondern ich versuche immer, gemeinsame Nenner zu finden und die Dinge zu lösen. Das ist also meine Lebensaufgabe eigentlich.
Und jetzt wäre jetzt, wenn du erstmal angenommen, du wirst gewählt als Ortsvorsteher, bist du ja der Leiter des Ortsbeirates, der Vorsitzende des Ortsbeirates. Klar, die Menschen dazu zusammenzubringen, zu führen, das hast du eben schon beschrieben, ist die größte Aufgabe, eben auch, weil es um die Bürgerinnen und Bürger geht. Aber welche Erfahrungen oder welche anderen Stärken kannst du damit reinbringen?
Gut, ich bin jetzt natürlich durch die lange Dauer im Rat schon sitzungserfahren, also ich kann lange sitzen und kann versuchen, die Stimmungen einfach aufzunehmen und zu kanalisieren. Das muss man halt, ich habe es noch nie als mit dieser Redeleitung so gemacht, aber das wäre für mich nochmal eine neue Erfahrung, dass ich hier einfach versuchen muss, die Strömungen zusammenzuführen und das, wie wir das eigentlich immer machen im Ortsbeirat, dass wir zu guten gemeinsamen Lösungen kommen.
Okay. Jetzt auch noch mal ein bisschen zum Konstrukt vom Ortsvorsteher. Wir haben jetzt den Ortsbeirat behandelt. Ja. Wie wird man eigentlich Ortsvorsteher? Hast du dich irgendwo gemeldet, hast gesagt, ich würde das gern machen oder kam wieder jemand auf dich zu?
So ähnlich. Der Ortsvorsteher wird normalerweise bei der Kommunalwahl, also wenn der Stadtrat gewählt wird, werden die Ortsbeiräte gewählt und der Ortsvorsteher seit 3 oder 4 Perioden wird der auch direkt gewählt. Das heißt also, es ist schon eine Personenwahl, die herausgehoben ist. Deshalb die Strahlkraft des Ortsvorstehers besteht nicht in dem, was er bestimmen kann, sondern weil er bestimmt wird von den Bürgern. Deshalb hat er eine besondere Qualität, weil er eben ein Bürgerbeauftragter ist. Und ich denke, man muss klar auseinanderhalten, er hat politisch eben kaum Handlungsspielraum. Er kann ja nur vermitteln und Gespräche führen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal im Ortsbeirat war, da habe ich beantragt, dass wir ein Budget im Ortsbeirat haben, was wir selber verwalten können. Das ist dann damals daran gescheitert, weil keiner bereit war, die Kasse zu führen. Weil das muss ja dann auch verwaltet werden. Ne? Also es gäbe durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, Ortsbeirat möchte kleine Dinge selber tun, Bänke stellen, irgendwelche Dinge, die man auch vor Ort vielleicht besser lösen kann und dafür ein Budget vom Stadtrat bekommen. Das müssen wir aber mal beantragen. Wäre vielleicht eine Aufgabe für mich.
Und wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich kandidiere als Ortsvorsteher?
Nun, das war jetzt wieder ein überraschender Zeitpunkt, wie das immer so ist. Unser alter Ortsvorsteher, Hermann Josef Schmidt, hat leider eine Erkrankung gehabt von der Covid und hat Langzeit-Covid und hat jetzt also mitten in der Periode aufgehört, aus gesundheitlichen Gründen. Und das war natürlich jetzt, wieder so ein Hinschubsen, wer soll es jetzt machen? Und dann kam eben erschwerend hinzu, dass die SPD keinen Kandidat gefunden hat. und ich meine grünen Gülser auch gefragt habe und alle haben dankend abgelehnt. Und so blieb der Schuh bei mir stehen und ich habe ihn dann angezogen.
Gesagt, also okay. Ganz so war es ja dann auch wieder nicht. Du hast mich ja auch angerufen und hast aber eigentlich in dem Nebensatz doch gesagt, ich würde es ja machen. Ich hatte ja große Lust darauf. Also ist jetzt nicht so, dass wir dich dahin gedrängt hätten.
Ich bin aber am liebsten gedrängt.
Na gut, aber auf welchen Zeitraum wird man denn normalerweise gewählt? Du wirst ja jetzt nur noch auf den Rest.
Den Rest der Periode, genau.
Genau, aber normalerweise
5 Jahre. Der Stadtrat.
Aber Hans-Peter hat es schon öfter jetzt ganz treffend gesagt, er hat jetzt quasi 2,5 Jahre Probezeit.
Genau.
Und dann sieht man ja, ob er dann gut gearbeitet hat, um dann wiedergewählt werden für die nächsten 5 Jahre.
Das gilt ja für beide Seiten. Ich kann ja entscheiden, ob ich die Gülser nochmal fordern will oder ob die Gülser mich haben wollen. Das kann man dann nochmal entscheiden. Und dann
eigentlich eine gute Option,
ne? Ich finde das sehr gut, ja.
Schön 2 Jahre Probezeit oder 2,5, bis dann 24 wiedergewählt wird. Ja, das ist spannend. Wir werden auch gleich auf deine Ziele und auf deine Themen mal ganz genau eingehen, was du eigentlich für Gülser erreichen willst. Ich würde noch mal gerne darauf eingehen, du trittst ja jetzt nicht an als grüner Kandidat, obwohl du grüner bist. Wie kam es dazu?
Nun, das war eben auch die lustige Geschichte, weil die SPD eben keinen Kandidat hat. Und für uns Grüne war es auch schwierig. Ich habe im Kreisverband gesprochen. Und weil wir ja eine Unterorganisation in Güls haben, die aber irgendwie in der Partei noch nicht so richtig, weiß keiner so richtig, wie man das einordnen soll. Und dann gibt es ja ganz hohe Hürden in der Verwaltung, wie diese Wahlen von Parteien für ihren Kandidaten auszusehen haben. Und wir haben ja schlimme Erfahrungen gemacht im Saarland bei der letzten Bundestagswahl, dass das nicht so gut geklappt hat. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass der Kreisvorstand irgendwie auch ganz froh war, dass ich gesagt habe, wie wäre es denn, wenn ich unabhängiger Kandidat mache? Damit machen wir die Tür auf für die SPD, dass die vielleicht mich auch unterstützt. Und das erfüllt natürlich die Chancen schon ungemein in Güls. Und das war so der Schlüssel. Und deshalb haben wir gesagt, okay, unabhängiger Kandidat muss dann 50 Stimmen sammeln. Kein großes Problem.
Ich wollte gerade sagen, wie lange hast du gebraucht dafür?
Ja, 5 Stunden.
Und am Ende waren es 100, glaube ich sogar, ne? Waren noch nicht mehr 50.
Ja, 91.
91.
91.
Hättest du die 100 noch voll machen können?
Ja.
Und die hast du dann übergeben an den Oberbürgermeister.
Ja.
Und dann ging es los, der Wahlkampf. Das war ja eine relativ spontane Sache. Innerhalb oder zwischen Rücktritt von Herrn Josef Schmidt und der Wahl liegen ja oder dürfen ja maximal 3 Monate liegen. Die liegen, glaube ich, jetzt auch dazwischen. So ungefähr am 21.11. wird er gewählt. Also im Vergleich zu den Wahlkämpfen zuvor, Landtag und Bundestag, wo man wirklich jahrelang quasi im Voraus eine Wahlkampagne quasi planen kann, vorbereiten kann, Plakate machen kann, Bilder machen kann, Texte schreiben kann, Themen überlegen kann, Wahlprogramme und so weiter, hatten wir jetzt noch nicht mal mehr 3 Monate. Wie hast du den Wahlkampf bisher so empfunden?
Ja, das war schon eine stressige Angelegenheit, weil ich ja von allen gedrängt wurde. Das heißt, der Christopher zum Beispiel.
Du willst doch gedrängt werden, hast du gerade gesagt.
Genau. Und mein Freund Hans Pernes haben mich dann immer in die Mangel genommen und wir haben dann zusammen, einen guten Wahlkampf vorbereitet und jetzt auch umgesetzt. Wir sind ja schon fast am Ende. Heute sind nochmal Plakate gekommen, die nochmal neu gehängt werden. Und sonst haben wir die schriftlichen Dinge sind jetzt alle abgearbeitet. Und ich glaube, die letzte Konferenz, die ich jetzt mache, ist jetzt hier dieser Podcast.
Und danach kommen noch 2 Infostände, falls du es nicht mehr auf dem Schirm hast. Ja. Und wir machen noch ein bisschen Haustürwahlkampf.
Aber es ist nicht mehr so. Also ich musste am Anfang ja dann mal vor der SPD sprechen. Also die SPD hat mich dann eingeladen und ich muss dann eben dort auch so ein Vorstellungsgespräch machen. Das war auch ganz spannend. Und auch spannend war dann eine Vorstellung vorm
Ortsring.
Ortsring. Das ist also unsere
was sind das nochmal, genau, was sind der Ortsring?
Ortsring, das sind also der Zusammenschluss aller Gülser Vereine, um dort Termine abzusprechen und Dinge innerhalb der Vereine gut zu regeln. Und das ist eine sehr gute Organisation, die wir da haben, die dafür sorgt, zum Beispiel, dass die Termine Schützenfest und Kirmes nicht auf einen Tag fallen oder so. Das ist einfach der Hintergrund. Und der Ortsring hat eigentlich eine gute Substanz. Da sind viele, viele Vereine im aktiv tätig, die dann auch zusammen den Adventsbasar machen, der diesmal endlich wieder stattfindet.
Herzliche Einladung am ersten Adventsonntag, Adventsbasar in Güls, wo alle Vereine für einen guten Zweck Dinge verkaufen, Musik machen und einladen für Glühwein und Bier. Aber 2G gilt, Hier der kleine Werbeblock.
Und super Stimmung ist da.
Das sowieso. Und der neu gewählte Ortsvorsteher darf dann, glaube ich, so seine erste Rede halten. Das ist auch, glaube ich, Tradition.
Juhu.
Das nämlich eine Woche nach der Wahl ist das quasi die erste Veranstaltung, wo man hin darf.
So oder so, wir werden uns freuen.
Genau. So, jetzt haben wir dich aber unterbrochen. Was du alles auf dem Wahlkampf machst, bei den Grünen musst du dich auch vorstellen, online?
Ja, das war aber ein Heimspiel, das war jetzt nicht so dramatisch, das ist alles gut gelaufen, habe dann auch ein hundertprozentiges Votum vom Kreisverband bekommen, bin sehr begeistert und bin nicht so wie die anderen 100% da abgestürzt, das ist ja auch immer wichtig.
Das stimmt. Genau, ansonsten haben wir viel im Wahlkampf viel geschrieben, es läuft ja dann doch auch viel über Pressearbeit, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, haben Flyer gemacht, wir haben, ja, was haben wir noch, Plakate gehangen, Großflächen. Also ich habe oft jetzt in Gülz gehört, das ist aber gar nicht viel Trara, was ihr da macht für den Ortsvorsteherwahlkampf. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Wir sind jetzt Wahlkampf erprobt, ist der dritte dieses Jahr, dann macht man halt sein Programm, spielt man durch. Und je mehr Leute wissen, dass sie wählen sollen, desto mehr gehen vielleicht auch zur Wahl. Es sind auch bisher schon echt gute Ergebnisse bei der Briefwahl. Ich habe jetzt gehört, schon fast 2000 Briefwahlanträge, das heißt schon 50% der Wahlberechtigten in Gülz.
So 1700 hatte ich gehört. Ja. Mal gucken, wie es ja noch entwickelt bis zur Wahl. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass einfach viele Leute zur Wahl gehen. Dass einfach dieses Demokratieverständnis. Und das ist in Gülz eigentlich ganz groß. Da haben wir eigentlich immer Glück mit, dass hier die Wahlbeteiligung ziemlich groß ist. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir es hier auch schaffen. Und wir haben natürlich mit dem massiven Plakateinsatz schon hier für Furore gesorgt.
Was bedeutet Demokratie denn für dich?
Für mich ist halt wichtig, diese Beteiligung, dass die Menschen sich auch berufen fühlen, sich zu äußern. Und es gibt halt immer, der Mensch ist halt unterschiedlich gestrickt. Der eine kann halt immer losposaunen und kann seine Ideen und Dinge durchsetzen. Und dann gibt es aber jede Menge Menschen, die dem nicht können. Und die eben auch zu hören. Und die haben eben die gleiche Stimme wie jeder andere auch. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Systems. Dafür lohnt es sich zu streiten.
Das stimmt. Jetzt habe ich schon öfter gesagt, es ist jetzt der dritte Wahlkampf dieses Jahr nach Bundestag und Landtag. Wie empfindest du den Wahlkampf, weil er jetzt nochmal eine andere Ebene hat? Ne? Man ist vor Ort, man irgendwie, also auch aus meiner Sicht jetzt, der den mitmacht. Ich kenne jetzt endlich auch mal die Personen, die da zur Wahl stehen. Das macht es irgendwie anders. Wie empfindest du das im Vergleich zu allen anderen Wahlkämpfen, die du bisher gemacht hast?
Ja, das ist halt ein bisschen, ich bin jetzt, ich bin nicht scheu, aber dass so viel Rummel um einen selbst gemacht wird, das ist eigentlich schon so ein bisschen übertrieben. Ne? Ich denke, ich kann also gut damit leben, nicht dauernd vorne zu stehen, obwohl es auch Spaß macht. Also das ist so eine Bipolarität, die man da hat. Ne? Also ich halte auch gerne meine Rede, aber ich höre auch gerne zu.
Bist bescheiden.
Jetzt bist du ja jeden Abend in der Kneipe. Wie oft bist du so angesprochen am Abend? Hey, wieso machst du das? Warum? Was hast du denn vor? Oder was auch immer da gefragt wird?
Ja, das meiste ist, das ist halt immer das Verlockende daran, wenn man ein Heimspiel hat und eine Kneipe, da kommt ja keiner hin, der dich jetzt nicht leiden kann, sondern die meisten, die da hinkommen, die können einen ja schon leiden. Und dann neigt man natürlich dazu, das auch überzubewerten, dass man sagt, also alle sind jetzt für dich, ganz klar. Ne? Die kloppen ja alle auf die Schulter ständig und wunderbar, schaffst du schon. Also inhaltliche Fragen werden kaum gestellt. Außer gestern. Gestern kam jemand, der hat also ein ganzes Blatt vorbereitet gehabt, hat einen extra Termin mit mir gemacht. Ich wusste gar nicht, worum es geht.
Aber du kanntest ihn oder war auch
eine Fremde? Ich kannte ihn, okay, aus der Kneipe, und er hat dann vorgetragen, was er alles für Verkehrsregeln in Gülz ändern möchte. Und ja, war sehr interessant. Ich habe das aufgenommen. Aber das ist wie immer, Verkehr in kleinen Ortschaften ist halt ein Problem, vom Menschen. Weil der Mensch ist halt Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer. Und immer wenn er in so einer eigenen Position dann ist der Blickwinkel sehr eingeschränkt. Und leider haben die wenigsten Autofahrer im Kopf, dass sie auch Fußgänger sind.
Das stimmt.
Das merkt man dann halt immer.
Genau, auf den Verkehr in Gülz kommen wir gleich noch. Ja. Jetzt hast du sehr positiv vom Wahlkampf auch in der Kneipe, oder das ist ja kein Wahlkampf in der Kneipe, aber von der Zeit des Wahlkampfs in deiner Kneipe berichtet. Natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt sagen, ich unterstütze den Gegenkandidaten. Es gab jetzt im letzten Gülzer Plättchen in unserer Zeitung in Gülz auch eine große Seite, wo natürlich auch, also unsere Unterstützer innen drauf sind, aber auch die des Gegenkandidaten. Wie gehst du denn damit um, dass du siehst, hier, den kenne ich doch, der sitzt jeden Tag bei mir in der Kneipe und der unterstützt jetzt den anderen?
Gut, das ist sein gutes Recht. Es gibt immer ein komisches Gefühl. Also das Gefühl kann man ja nicht leugnen, dass er sagt, und gerade bei mir, ich habe einige da gefunden, mit denen ich auch gut Kontakt habe und habe gedacht, naja, das wundert mich schon jetzt. Ich habe dann bei meinen Unterstützern immer versucht, bei einem ist es nicht gelungen, immer versucht zu sagen, wenn du mit dem Gegenkandidat irgendeine Beziehung hast, geschäftlich oder so, dann musst du jetzt hier nicht nach vorne treten, weil es ist halt immer so eine Konfrontation, die muss man eigentlich nicht machen. Also soweit, denke ich, hat das alles gut geklappt und ich kann damit umgehen.
Ich denke auch, also das habe ich auch im Gespräch mit mehreren Menschen jetzt schon gehabt, am Ende des Tages, am Ende des Wahlkampfs geht es auch darum, dass man sich wieder in die Augen gucken kann, ein Bierchen zusammen trinken kann und am Ende sind wir alle Gülser oder Gülserinnen und es geht um den Ort und nicht darum, jetzt hier irgendwie Gräben aufzumachen, die dann ganz schwierig sind, nur noch zu flicken.
Genau, der ganze Wahlkampf hat bis jetzt ja gesagt, keinerlei persönliche Angriffe, also war immer alles sehr fair, alles gut.
Das denke ich auch. Trotzdem einmal einen kurzen Blick auf deinen Mitbewerber. Der wirbt nämlich im Wahlkampf mit dem Wahlkampfspruch, im Machen liegt der Unterschied. Würdest du dem zustimmen, im Machen liegt der Unterschied zwischen euch beiden?
Gut, er ist Unternehmer, als Familienunternehmer, ist immer sehr aktiv gewesen und ich nehme für mich das auch in Anspruch. Also ich habe schon einiges bewegt in meinem Leben, ich habe ein bisschen Häuschen gebaut und eine Gaststätte muss man auch bauen, ein paar Häuschen. Also bin immer noch dran. Ich denke, im Bewegen, da war also mein Oberbürgermeisterspruch, der war ja, Ackermann packt's an und der passt eigentlich da gut dazu. Also wir sind beide Menschen, die was anpacken. Und ich sag mal, er hat einen Vorteil, das ist der, dass er wahrscheinlich mehr Zeit hat, weil er seinen Betrieb jetzt ganz abgibt. Ich muss noch weitermachen, ich will weitermachen. Und
das ist gerade noch eine gute Nachricht für alle Gülserinnen und Gülser, ja. Der Wackeler bleibt offen. Bleibt also das offen. Ist genau. Setzt sich noch für nicht mich so sehr beruhigend.
Und gut, der andere Unterschied ist, ich bin eben dadurch, dass ich im Stadtrat bin, jetzt in der Lage bin, eine Mehrheit zu organisieren. Da bin ich natürlich im Vorteil gegenüber ihm, weil er kann mit seiner CDU alleine eben nichts bewirken. Und ich kann mit den Grünen, mit der SPD und der Linken zusammen eben eine Mehrheit im Rat erwirken und damit kann man dann Entscheidungen forcieren. Muss dazu ehrlicherweise mal sagen, meistens kämpfen dann alle zusammen, wenn es um den Ortsteil geht, dann sind auch die CDU-Mitglieder meistens dabei, weil es geht um sachliche Probleme.
Trotzdem kann man vielleicht das so runterbrechen, du hast es gerade mit der Zeit angesprochen, er hat zwar vielleicht mehr Zeit als du, du brauchst aber aufgrund deiner Kontakte und Erfahrung einfach weniger Zeit, um etwas zu machen. Darauf lässt es sich vielleicht runterbrechen.
Ich denke, ich bin gut organisiert und ich habe ein gutes Helferteam. Das ist das Allerwichtigste.
Das stimmt. Das Team, was dahinter steht, das kann ich bezeugen, gibt alles, um dich zu unterstützen und auch nicht nur im Wahlkampf, sondern eben auch in der Arbeit danach und vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die es nicht ganz wissen, wie so die Verhältnisse sind. Du hast es gerade angesprochen, Grüne, SPD und Linke haben ja im Stadtrat eben die Mehrheit, um Dinge zu beschließen und eben auch um Dinge für Gülz zu beschließen. Ja, kommen wir mal langsam auf die Inhalte. Deine Ziele für Gülz. Wir haben schon, oder du hast auch schon viel geschrieben dazu. Wenn du es jetzt mal auf eine Sache runterbrechen würdest, was ist dein großes Ziel, deine große Version als Ortsvorsteher?
Ja, wir haben nach langen Diskussionen haben wir das eigentlich gut zusammengefasst. Es geht um die Menschen. Es geht darum, einen Zusammenhalt herzustellen, das Wir-Gefühl zu stärken, dass wir einfach diesen Dorfcharakter erhalten. Und das müssen wir mit vielen, vielen kleinen Maßnahmen machen. Da ist natürlich immer wieder diese Halle im Gespräch, die Halle, die die großen Karnevalsvereine bei uns, die Möhnen und die Husaren.
Und der Musikverein, da muss ich gerade mal als Vorsitzender des Musikvereins auch gerne hätte.
Das sind natürlich so Projekte, die eben nicht über Nacht gehen, das dauert eine Zeit, aber man muss sie im Auge haben und ich denke, wir haben da auch gute Voraussetzungen jetzt geschaffen, indem wir das Bühnenhaus eben gekauft haben als Stadt Koblenz. Das war auch ein Beschluss, den wir mit allen Stadträten aus Gülz forciert haben, damit wir dieses Gebäude eben in städtisches Eigentum bekommen. Und daran ist eben der Festplatz und mein Traum wäre eben dort eine kleine Halle zu haben, damit wir einfach mitten im Ort kurze Wege, die alten Leute können aufs Auto verzichten und können zu Fuß dahin kommen. Da kann man sogar mit dem Rollator hin. Das wäre eigentlich so meine Idee als langfristiges Ziel. Das werde ich natürlich nicht in 2 Jahren schaffen.
Auf Instagram habe ich auch gesehen, du willst eine App für Girls, ja, oder? Was soll die können?
Für mich wäre das Wesentliche, ein Mängelmelder da drin zu haben. Wir haben sowas ja schon in Rheinland-Pfalz auch auf den Weg gebracht. Da gibt es sowas. Da kann man also in der Stadt Koblenz kann man auch Mängel melden, dass wir so einfach eine bessere Organisation kriegen für die kleinen Dinge des täglichen Lebens. Das heißt also Schlaglöcher, Mülleimer voll, Lampe kaputt, Bank ist verrostet. So, also einfach diese Dinge zu melden und dann abzuarbeiten, ohne dass man da große Termine machen muss und viel Zeit mit Ortsterminen verbringt. Das sollte man schneller hinkriegen.
Ja, ja, gerade wo man jetzt eigentlich so digital unterwegs sein sollte.
Jetzt kann so eine App natürlich noch viel mehr, was wir da gerade schon besprochen haben, was rein könnte. Eben auch eine Vernetzung der Menschen, wir haben eben über die Menschen gesprochen, aber auch der Vereinskalender, der da rein könnte. Also ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg.
Hilfsangebote, die man dort machen kann, also die Vernetzung, das wäre schon gute Sache.
Stichwort Vereine, was für eine Rolle spielen denn die Vereine in deinen Gedanken?
Ja. Vereine sind halt das Rückgrat des Dorfes. In den Vereinen spiegeln sich halt, kann nicht sagen, wie viel Prozent, aber schon ein großer Teil der Bevölkerung wieder. Und die Vereine müssen zusammengeführt werden und müssen eben auch Spielraum haben, damit sie sich entfalten können. Und dafür wesentlich sind halt immer die Feste. Ich bin ja sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, ich würde gerne Straßenfeste unterstützen, dass man einfach diese Organisation so einfach macht, dass die Leute mal wissen, man kann einfach sowas machen, man kann eine Straße sperren auf einen Sonntag und kann dann dort mit seiner Nachbarschaft zusammen auf der Straße feiern. Ich finde, das ist einfach so ein Bürgernähe, was zusammenführt und das stärkt dann auch noch die Vereine, weil wenn die Leute miteinander sprechen, dann sind viele Dinge einfacher zu lösen.
Das stimmt.
Gesprochen wird auch auf dem Gülser Wochenmarkt. Da spielst du ja auch eine besondere Rolle. Welche?
Ich trage die ganze Verantwortung.
Das musst du jetzt erklären.
Ja, das wurde an mich herangetragen von unserer Ortsgruppe in Gülz. Und die haben gesagt, wir würden gerne so einen Markt machen. Und dann hat man eben einen Häuptling gesucht, der den Hut anzieht und die Haftpflichtversicherung dafür abschließt. Und ich trage also die Gesamtverantwortung. Wenn jetzt irgendwelche Genehmigungen zu beantragen sind, dann kommt das von mir. Und ich bin begeistert, wie engagiert und jeden Freitag die Leute dort arbeiten.
Auch da noch ein kleiner Werbeblock. Jeden Freitag 15 bis 18 Uhr. Du können sich auf den Gülser Wochenmarkt kommen und dort frisch und regional einkaufen. Jetzt mal Spaß beiseite. Also das war ja am Anfang noch nicht abzusehen, dass dieser Markt auch so funktioniert. Und trotzdem haben wir uns, oder auch dann speziell du mit deinem persönlichen Risiko, was du ja auch getragen hast, ich glaube verpflichtet für mindestens ein Jahr. Das Jahr ist jetzt gut rum, ist jetzt schon die nächste Periode. Ja. Nicht jeder hat an diesen Markt geglaubt am Anfang. Du warst aber direkt begeistert.
Ja, das ist doch, wir haben in der Stadt 100 Anläufe gemacht und kriegen das nicht vernünftig hin und haben jetzt in Gülz hier einen Vorzeigemarkt hingestellt in ganz kurzer Zeit. Das war schon, das hing eben an persönlichem Engagement. Und in der Stadt ist einfach ein Marktmeister da. Da ist nicht diese persönliche Verbundenheit zur Stadt, die ihn dazu bewegt, den Marktmeister zu sagen, ich muss das jetzt hier irgendwie organisieren. Der hat auch noch andere Aufgaben, will jetzt hiermit allein dann eine Schuld zuweisen. Aber wir haben auch versucht dann mit der Marktgilde, die haben wir beauftragt, damit das zu tun. Das sind Profis, die das machen und sind auch gescheitert. Also in Koblenz, in Ehrenbreitstein ist ein gutes Beispiel, der hat über die Agenda funktioniert. Der wird als Agenda-Markt eingeführt und der läuft bis heute auch hervorragend.
Du hast jetzt also schon mal ein Beispiel gebracht, wo du dich besonders engagiert hast. Kannst du noch ein paar weitere aus deiner Vergangenheit sagen?
Also in der letzten Zeit oder das Letzte, was mir jetzt einfällt, das ist ein Problem, was wir als Umweltproblem ja erlebt haben, das große A-Hochwasser. Und daraus resultierend haben wir im Stadtrat eine Nachfrage gemacht, wie denn die Stadt Koblenz aufgestellt ist für Starkregenereignisse. Hochwasser sind wir sowieso gewohnt, das haben wir halt dran, Rhein und Mosel immer mal wieder. Aber Starkregenereignisse sind halt besondere Sachen. Und gerade wie wir es jetzt gesehen haben, wenn sowas in Gülz passiert oder in Rübenach passiert oder in Ehrenbreitstein, da wo Täler sind, dann können ähnliche Probleme entstehen wie im Ahrtal. Und das hat eben noch Einfluss auf die Bebaubarkeit. Das heißt, wir müssen gucken, wenn wir neue Baugebiete ausweisen, in Rübenach ist das zum Beispiel so, in der Grünwies, wenn man dort baut, welche Probleme können entstehen, wenn dort mal ein Starkregenereignis ist. Und da haben wir eine Anfrage gemacht und haben eine sehr umfangreiche Antwort auch der Stadtverwaltung dort erhalten. Also das Problembewusstsein ist jetzt da. Gut, wäre auch ganz schlimm, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Und wird auch jetzt der Blick dahin geschärft. Und das ist in Gülz natürlich ganz wichtig. Wir haben in Gülz so ein traumatisches Ergebnis 32 gehabt. Da gab es so einen Hochwasseralarm, der dann auch zu Toten geführt hat. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt eine positive Antwort bekommen haben. Und wir können den Gülz natürlich, müssen halt immer im Auge behalten, wo wir bauen, was wir da tun, wie die Infrastruktur dort geschützt werden kann.
Jetzt hattest du heute auch noch ein intensives Gespräch mit unserem Landtagsabgeordneten Karl-Bernhard von Heusinger. Worum ging es denn da?
Ja, es ging darum, es gibt jetzt eine größere Initiative bundesweit, die Bahnhöfe zu stärken. Und wir haben in Gülz halt keinen Bahnhof, aber einen Haltepunkt. Und der Haltepunkt,
der Gülser Hauptbahnhof,
der glänzt halt auch nicht mehr, sondern er ist eher abgewirtschaftet und sieht sehr verkommen aus. Und da hatten unsere grüne Ortsgruppe hat schon versucht, dort was zu tun, aber man darf nicht einfach streichen, weil sonst ist das ja Sachbeschädigung und es ist also ein langer Weg, um bei der Bahn vorwärts zu kommen. Aber hier das scheint so, dass jetzt auch kleine Haltepunkte in den Fokus kommen und besser gemacht werden. Und ganz wesentlich wäre eben die Erreichbarkeit, das heißt die Barrierefreiheit. Weil es ist hier, also auf beiden Seiten ist es eigentlich nicht gegeben. Auf der einen Seite ist zwar eine Rampe, aber die ist viel zu steil. Und auf der anderen Seite gibt es nur eine Treppe. Man kommt noch nicht mal mit dem Fahrrad Schiebehilfe oder so weit rauf, sondern das ist schon ganz, ganz merkwürdig, dass einfach ein Bahnsteig da liegt und keiner kommt rauf und runter, wenn er mit dem Rollstuhl alleine ankommt.
Inklusion ist also auch ein Thema in Gülz dann. Ja.
Genau, jetzt haben wir viel über Dinge geredet für, ich sag mal, den Gülser Normalbürger, die Gülser Normalbürgerin. Jetzt gibt es aber auch die ganz kleinen Gülserinnen und Gülser. Für die willst du mit Sicherheit auch etwas tun.
Ja, wir haben ja Glück in Gülz, dass wir eine gute Versorgung haben. Wir haben zwei Kindertagesstätten, eine von der Kirche betrieben und eine von der Stadt. Und ich denke, da muss man immer dranbleiben. Wir haben also den städtischen Kindergarten neu gebaut, im Passivhaus-Bauweise. Das ist aus grüner Sicht eben das, was man zukünftig machen sollte, um Energie zu sparen. Aber wir haben dann auch gemerkt im laufenden Betrieb, dass da schon Probleme gibt mit Überhitzung. Und da muss also auch noch nachgearbeitet werden, dass die Dinge dort im Sommer auch erträglich sind. Und der andere ist schon älter, der katholische Kindergarten. Und der schreit eben auch nach einer Erneuerung. Da sind aber jetzt schon einige Hebel in Bewegung gesetzt worden, um diese Dinge vorwärts zu bringen.
Das eine ist die bauliche Maßnahmen, das andere ist die Versorgung. Also hat jedes Gülser Kind einen Platz im Gülser Kindergarten?
Ich glaube nicht. Ich bin aber, da ich jetzt mit kleinen Kindern nicht mehr gesegnet bin, meine sind Gott sei Dank da raus, ich weiß die Situation im Moment nicht, wie das in Gülz genau aussieht, aber es scheint knapp zu sein. Dadurch, dass wir ein Neubaugebiet haben, wächst da natürlich auch immer, kommen ja junge Familien und die haben dann meistens auch Kinder. Und deshalb gibt es, ich habe schon gehört, dass es Überlegungen gibt, eben den städtischen Kindergarten noch eine Gruppe zu erweitern.
Genau, also da werden wir auch mit dranbleiben, dass wirklich jedes Gülser Kind auch einen Gülser Platz hat im Gülser Kindergarten. Es gibt auch die Grundschule. Aber es gibt Probleme mit den Wegen zur Grundschule für die Kinder, die nicht ganz sicher sind an einigen Stellen.
Wir haben also in der Stadt schon einige Projekte gemacht, wo einfach Elterninitiativen dafür gesorgt haben, dass man so Schulwegepläne macht. Und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz, dass einfach die betroffen sind, dass die sich da rein engagieren und sagen, von oben runter ist es halt immer schwierig zu sehen, jedes Kind, wo kommt es her, was hat es für einen Weg, das können halt besser die vor Ort, die Eltern mit ihren Kindern zusammen erarbeiten. Und das wäre einfach ein Auftrag dann an die Schule, das dort durchzuführen. Und wir haben dann natürlich die Aufgabe, das Bauliche in Straßen und in Bürgersteigen dort so vorzusehen, dass wir eben einen sicheren Schulweg haben.
Ja. Du hattest jetzt eben gesagt, dass ihr ein Neubaugebiet habt. Das heißt, es kommen auch immer neue Leute nach Gülz. Was willst du für die machen?
Ja, wir hatten in dieser Sitzung vom Ortsring haben wir das Thema angesprochen und da gab es früher schon mal ein Informationsblatt, was dann den Neubürgern zur Verfügung gestellt wurde, wo dann die Vereine sich vorgestellt haben. Und so weit wollen wir wieder, will der Ortsring wieder ins Leben rufen, dass man einfach das aktualisiert und dann eben auch eine Begrüßungskultur dort für Gülser neue Bürger, Bürgerinnen erzeugen.
Ich denke, es ist auch für die Vereine wieder ein wichtiger Schritt, wenn man die stärken will, dass man eben auch allen NeubürgerInnen sagt, hier, die Vereine haben wir, da könnt ihr euch so und so engagieren, das sind die Ansprechpartner, da profitieren ja alle von, die neuen Gülserinnen und Gülser und auch die Vereine. Genau. Für die Jugend steht auch einiges auf deiner Agenda. Du bist jemand, der sagt, die Jugend muss unterstützt werden. In welcher Form?
Ja, wir haben ja auch Glück in Gülz, dass wir einen Jugendtreff haben. Den haben wir ja in diesem Bürgerhaus. Und man muss halt gucken, Jugendtreff deckt halt nie die ganze Breite der Jugend ab. Das sind meistens kleinere Gruppen, die sich da wohlfühlen und dann werden auch immer andere verdrängt. Und wir bemerken also immer wieder, dass viele Jugendliche in Gülz eben rumvagabundieren und einfach auch kein Dach über dem Kopf haben. Das heißt also, bei schönem Wetter ist es ja nicht problematisch, da kann man sich in eine Anlage an der alten Kirche, irgendwo kann man sich hinsetzen am Dorfplatz, aber wenn dann schlechtes Wetter ist, dann wird es halt schwierig. Deshalb wäre so eine Idee, dass man einfach versuche, noch so ein, zwei Unterstände zu bauen und die auch wirklich dann mit den Jugendlichen zusammen zu entwickeln, dass die einfach so Identifikation bekommen und sagen, ja, wir kümmern uns auch darum und das wird nicht kaputt gemacht, sondern das ist unser Stand, unsere kleine Heimat, die wir dann hier haben zum Kommunizieren.
Du hattest jetzt eben auch schon mal gesagt, dass dir Mobilität in Gülz wichtig ist. Gibt es da noch ein Projekt, was du anpacken möchtest?
Ja, wir haben jetzt ja Glück, dass wir auch ein Projekt Stadtdörfer, das ist von der Landesregierung angeregt worden und von der Stadt Koblenz umgesetzt. Wir haben uns mit 3 Dörfern beworben und Gülz hat einen Anteil da gewonnen. Und in diesem Projekt haben wir die Mitfahrerbänke installiert als eine Möglichkeit, mit der man bessere Mobilität herstellen kann und eben ökologisch sehr sinnvoll die Verkehrswege da verknüpft.
Das heißt, ich kann mich dann auf die Bank setzen und werde von anderen Personen mitgenommen.
Da gibt es so eine einfache Kennzeichnung, dass man wie so ein Fähnchen raushängt und jetzt bin ich belegt, hol mich mit.
Macht ja auch was für die Dorfgemeinschaft. Ne? Da lernt man vielleicht ganz neue Personen kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Man tut was für die Umwelt und man 3 Fliegen mit einer Klatsche. Mensch.
Ich merke auch, du bist sehr viel am Netzwerken. Du vernetzwerkst alle Personen in Gülz.
Und das war ja das, was du am Anfang gesagt hast. Es geht am Ende um die Menschen und das sind alles kleine Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Menschen verbunden werden und gute Gemeinschaft herrscht. Trotzdem, du bist gerade auf das Stadtdörferprojekt noch eingegangen. Ganz wichtiges Ding, weil Gülz auf einmal einen Geldsegen bekommen hat. Auch das haben vielleicht nicht alle ZuhörerInnen mitbekommen. Was ist denn dieses Stadtdörferprojekt?
Das ist ein Projekt des Landes. Das Land hat irgendwie gemerkt, der dörfliche Raum ist ja jetzt immer mal wieder im Gespräch. Aber es gibt eben auch in der Stadt dörfliche Gefilde, die oft unterbelichtet sind, also nicht so im Rahmen der Politik immer die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen. Weil es sind die Wohnorte, von denen viele, die in der Stadt eben arbeiten, dort ihren Feierabend verbringen. Und da muss man einfach gucken, dass hier so eine Verknüpfung, dass nicht nur reine Schlafstätten sind, wie man das auch dann oft eingerichtet hat, wenn so Neubaugebiete, die dann auf der grünen Wiese neu entstehen. Die haben halt den Charakter, dass die Leute zum Arbeiten, meistens müssen beide arbeiten gehen, damit sie dieses Häuschen bezahlen können. Und dann ist eben da nicht mehr viel Leben in diesen Siedlungen. Und das ist eben der Vorteil von einer gewachsenen Struktur in so einem Dorf. Wenn wir da Neubaugebiete haben, dann ist das natürlich am Anfang auch so, aber es gibt da schon eine schnellere Durchmischung. Und die Durchmischung ist einfach das Wichtigste, Lebenszusammenhänge herstellt, wo einfach Verbindungen entstehen, die sonst in so, sag ich mal, so neu gebauten, nach dem Krieg hat man die öfter gemacht, so Siedlungen eingerichtet, da waren dann alle gleich alt. Alle haben gleich Kinder gekriegt, alle sind gleich alt geworden, alle gestorben und jetzt beginnt dann in der zweiten Runde, kommt dann mehr Bewegung da rein.
Und da gab es dann Geld vom Land für, das wurde aber nochmal von der Stadt aufgestockt. Warum?
Ja, die Stadt hat einfach gemerkt, also der erste Ansatz vom Land war eigentlich für mich auch faszinierend, dass sie gesagt haben, wir wollen kein Großprojekt damit fördern, sondern viele, viele kleine Maßnahmen. Und das ist natürlich, die am besten vernetzt sind, sind natürlich auch unsere Vereine. Und die sind natürlich immer schnell daran, ihre Dinge dann durchzusetzen, ihre Raummöglichkeiten zu verbessern und so weiter. Aber es gibt eben noch genügend Menschen, die nicht im Verein sind. Und dafür war eben für uns das Augenmerk ganz wichtig, dass wir eben andere Projekte auch machen. Und das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Das war auch ein heißer Kampf, der da ausgefochten wurde. Weil es ist natürlich einfacher, wenn die Stadt sagt, wir geben jetzt nochmal extra Geld dazu und dann baut ihr euch euer Vereinsheim dahin oder eure Bürgerhalle und dann ist gut. Und das ist aber nicht das, was wir wollten. Wir haben jetzt das auch abgewendet. Da soll dann viel Geld in Barrierefreiheit investiert werden, die auch wichtig ist. Aber wenn ein Raum dann alles Geld auffrisst, dann
genau, vielleicht da kurz die
Sinnhaftigkeit
zum Kontext, die für alle, die ja nicht so genau da drin sind. Es geht jetzt hierbei um dieses, ja, um das Bühnenhaus vom alten Homm, wo das Obergeschoss ausgebaut werden sollte. Aber weil es halt Landesgelder sind, muss man, und das macht ja auch Sinn, barrierefrei bauen. Das wäre in diesem Fall aber ja noch ein zusätzliches Treppenhaus gewesen, noch ein Aufzug, barrierefreien Toiletten auf diesem Stockwerk. Und das allein hätte das ganze Geld aufgefressen, diese Barrierefreiheit. Deswegen hat man sich jetzt dagegen entschieden. Trotzdem wird ja das Bühnenhaus jetzt ausgebaut, beziehungsweise nicht ausgebaut, aber renoviert ein Stück.
Ja, wird auch ausgebaut und wird ja schon Barrierefreiheit hergestellt im Untergeschoss. Da werden die Toiletten neu gemacht. Das sind auch sinnvolle Maßnahmen. Es werden noch Lagermöglichkeiten für 2-3 Vereine hergestellt und der Platz vor allen Dingen wird neu gestaltet und das ist schon ein Ortsmittelpunkt, der jetzt nicht so ganz dolle aussieht. Also da kann man schon Luft nach oben.
Luft nach oben haben auch, ich sag mal, also ich bin ganz persönliche Erfahrung. Ich weiß, alle Gülserinnen und Gülser, die das jetzt hören, die werden mich hier verfluchen, aber wenn ich durch Winningen laufe, dann sehe ich an Winningen in jeder Gasse, da rankt der Wein über die Straßen, über die Gassen, da sind die Häuser sind begrünt, da stehen Blumen in den Vorgärten. Das haben wir in Gülser jetzt nicht immer. Eigentlich überhaupt nicht in vielen Punkten. Aber auch das möchtest du ändern, oder?
Ja, ich habe während meinem Laufe meines Lebens eben schon ein paar Bauprojekte gemacht und habe also immer versucht, eben ein naturnahes Bauen zu machen. Das heißt also einmal die Natürlichkeit der Baustoffe, aber dann eben auch die energetische, sage ich mal, Optimierung. Dass man einfach, also ich habe das erste Passivhaus in Güls gebaut und das war dann auch das erste in Stadt Koblenz. Damals war die Passivhaus-Siedlung im Bau und ich habe es also gerade so geschafft, das war dann persönlicher Ehrgeiz, schneller zu sein und habe also die Zertifizierung da als erster bekommen. Das sind einfach Maßnahmen, um langfristig den Energiebedarf von Gebäuden zu reduzieren und einhergehend sind dann Gründächer eben eine hervorragende Möglichkeit, auch naturnah ranzuholen ans Haus und eben die versiegelten Flächen wieder mit Natur zu bestücken und dadurch eben ein Stück zurückzugeben.
Viele spannende Themen, die du hast. Es sind noch viel mehr. Ich glaube, wir sind jetzt schon an der Aufnahmefähigkeit aller ZuhörerInnen angekommen. Deswegen würden wir jetzt an der Stelle mal den innerlichen Block ein bisschen schließen und gehen nochmal über zu zum zweiten Teil unserer Schnellfragerunde. Diesmal, ich habe es versprochen, ein bisschen inhaltlich tiefer, ein bisschen ausführlicher. Und wir starten, Kim, mit der ersten Frage.
Genau. Mein erster Gedanke, als Hermann Josef Schmidt zurückgetreten ist, war:
Oh Gott, wer soll das machen?
An Güls und Bissholder gefällt mir besonders.
Güls und Bissholder sind halt zwei ganz unterschiedliche Orte. Der eine ist halt ziemlich groß und der andere ist klein. Aber sie haben so eine Satellitenfunktion. Der eine ist so der Mond und der andere die Erde.
Ich muss ja erklären, wer ist der Mond und wer ist die Erde.
Ja, das ist ganz klar. Die Bissholderer sind halt bekannt auch als kleines, listiges Bergvolk. Und die sind halt schon immer was Besonderes gewesen. Die sind natürlich in der letzten Zeit durch die damalige Ortsabrundung, die wir da durchs Bauamt vollzogen haben, hat natürlich viele, viele Neubürger auch nach Bissholder geführt. Und dort ist auch ein neues Gemeinschaftsbild entstanden. Aber es ist schon anders als Güls.
Und trotzdem sind sie natürlich im Fokus einer Aufmerksamkeit.
Ja, beide natürlich.
Ja, den Wahlabend verbringe ich?
Ja, beim Wackeler in meinem Gasthaus.
Mit wem? Mit den Gästen dann? Also den GülserInnen?
Wer dann kommt?
Ich werde da sein. Ich komme extra aus Holland wieder übrigens. Wir sind übers Wochenende in Holland, aber den Wahlabend, den kann ich mir nicht nehmen lassen.
Sehr vernünftig.
Das Bier geht dann an dem Abend auf dich, würde ich sagen.
Ich befürchte, ja.
Das Amt des Ortsvorstehers bedeutet mir?
Das bedeutet mir einfach, ein Stück zurückzugeben, das, was ich in Güls erlebt habe. Güls ist einfach eine Gemeinschaft und zeichnet sich aus durch viel Bürgersinn und Bürgernähe, Bürgerinnen und Bürgernähe Und das muss man einfach lieben und ich möchte da ein Stück zurückgeben.
Wenn ich gewählt werde, werde ich zuallererst?
Zuallererst beim Wackeler was trinken.
Mein Lieblingsplatz in Gülz oder Bissholder ist?
Ja, mein Lieblingsplatz in Gülz ist einfach die Mosel. Ich schwimme gerne in der Mosel und wir haben einen tollen Moselbogen, wo man schwimmen kann. Und ich habe so ein paar Mal in meinem Leben schon erlebt, dass ich morgens früh dann bei Sonnenaufgang da ins Wasser getaucht bin. Und das ist einfach super erlebt. Das kann man jedem empfehlen.
Der Podcast heute?
Ist vielleicht nicht mein letzter.
Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Hans-Peter. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt.
Bedanke mich auch, liebe Kim. Lieber Christoph, war wunderbar.
Also nochmal ein kurzer Aufruf, wählen gehen. Wie du schon sagst, wähle gehen.
Wähle gehen, genau.
Wann und wo? Erklär uns das noch kurz oder unseren ZuhörerInnen.
Also entweder Briefwahl, ganz einfach, oder im Wahllokal in der Begegnungsstätte, wie immer im Erdgeschoss, sind zwei Wahllokale vorgesehen.
Genau, am 21.11. Vielen Dank, Kim, für heute. Es hat mal wieder einen großen Spaß gemacht mit dir. Wir verweisen noch kurz, wer noch mehr wissen will über Hans-Peter, seine Arbeit, seine Ziele und seine Themen, der darf gerne mal auf seine Instagram- oder Facebook-Seite gehen. Hans-Peter Ackermann, OV-Kandidat für Gülz und Bissholder. Und ja, ansonsten unser extra Grün, das SPD-Echo, das Gülzer-Bettchen, unsere Flyer, unsere Plakate, Großflächen und eben dieser Podcast informieren euch gerne darüber. Und wir werden natürlich auch das Ergebnis irgendwie teilen. Am 21. wissen wir mehr. Ich drücke uns die Daumen. Jetzt geht der Wahlkampf weiter. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank.
Ja, danke.